Ich war kurz auch versucht, zu den Minis zu gehen, aber ich bleib lieber hier. Guten Morgen. Heute geht es um den guten Hirten und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht anfangt, Schafe zu zählen, sondern jetzt dem Predigttext lauscht. Ich lese ihn kurz vor. Er steht in Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ist bereit, für die Schafe zu sterben. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirt und die Schafe gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er die Schafe im Stich und läuft weg. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld, und die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie kennen mich. Genauso kennt mich der Vater, und ich kenne ihn. Ich bin bereit, für die Schafe zu sterben. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Amen. Zurzeit befinden sich ziemlich viele Menschen im Game of Thrones Ausnahmezustand. Denn die wirklich letzte finale Staffel hat begonnen. Jetzt habe ich bei diesem Gemeindepublikum erstmal die Frage, wer weiß, was Game of Thrones ist? Ah, da sehe ich schon mal zum Glück ein paar Hände. Jetzt die nächste Frage. Wer von euch schaut denn die Serie überhaupt? Ah, da sind immerhin noch zwei Hände, sehr gut. Zwei Hände, sehr gut. Ich hatte schon mit weniger gerechnet. 2016 haben amerikanische Mathematiker die wahre Hauptfigur enthüllt, also die wahrscheinlich wahre Hauptfigur. Wir sehen dazu ein Bild. Und ja, ihr seht dort diese ganzen Figuren aus dieser Serie, welche Beziehungen sie zueinander haben, wer vielleicht auch ein bisschen größer geschrieben ist als der andere, also einen wichtigeren Platz in dieser Serie hat. Und so, ich nehme das Ergebnis dieser Mathematiker nicht vorweg, da könnt ihr schön noch warten, bis die Staffel zu Ende ist. Aber sie haben sich da Gedanken gemacht und die wahrscheinliche Hauptfigur errechnet. Und diese Mathematiker mussten jetzt wahrscheinlich genau wie alle anderen 2 Jahre lang warten, bis sie jetzt bald endlich wissen, ob sie eigentlich recht hatten mit ihrer Berechnung oder nicht. Wer denn jetzt wirklich die Hauptfigur ist? Um wen geht es? Und für alle, die die Serie nicht kennen oder wie ich selbst noch keine einzige Folge von der Serie gesehen haben, Game of Thrones hat im Grunde genommen nur eine Frage als Thema. Wer sitzt am Ende auf dem Thron? Bitte? Eiserner Thron, ja. Wer sitzt am Ende auf dem eisernen Thron? Und die Laufzeit beträgt inzwischen, also ohne die aktuelle Staffel mitgerechnet, 3704 Minuten, was rund 61,7 Stunden sind. Also, falls ihr noch einsteigen wollt, herzliche Einladung, nehmt euch 2,5 Tage Urlaub, schaut nonstop durch und ihr seid auf dem aktuellen Stand. Und nach dieser für eine Serie extrem langen Zeit ist es immer noch nicht geklärt, um welche Person es eigentlich wirklich geht. Also die wichtigste Frage bleibt offen. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert. Und für uns ist diese Frage, diese wichtige Frage, wer sitzt auf dem Thron, schon längst geklärt. Jesus. Und er ist auferstanden und das ist ein Grund zum Feiern. Und in der Hirtenrede, um die es heute geht, muss es den Hörern von Jesus wohl ähnlich gegangen sein wie Game of Thrones Fans. Die Hirtenrede, die schon ab Vers 1 in Johannes 10 beginnt, hat vermutlich keine 61,7 Stunden gedauert, vielleicht schon, aber ich glaube, wenn man den Text liest, kann man oder braucht man nicht 61 Stunden, um den Text komplett zu lesen. Trotzdem muss es den Hörern der Hirtenrede ähnlich gegangen sein, weil Jesus in den 10 Versen vor dem Predigttext ganz viel von Hirten, Schafen spricht, einer Tür, durch die Schafe gehen sollen und dann doch irgendwie wieder auch manche Schafe nicht durch die Tür gehen. Er spricht in Gleichnissen, aber seine Hörer verstehen die Gleichnisse nicht, was er ihnen damit sagen will. Und sie müssen sich auch gefragt haben, von wem redet hier Jesus eigentlich? Und genau in diese Situation des Fragens und der Unverständnis spricht Jesus sein Ich bin. Und auf einmal lichtet sich der Nebel. Auf einmal ist ganz klar und deutlich, von wem Jesus hier eigentlich spricht. Jesus spricht von sich selbst. Jesus offenbart sich seinen Hörern als der gute Hirte, der sogar bereit ist, sein Leben für sie herzugeben. Damit ist auch klar, wer sich eigentlich zu seinen Schafen zählen darf, nämlich alle, die seine Stimme hören und ihn zu ihrem Hirten werden lassen. Das heißt, du bist ein Schaf. Und das kannst du dir oder deiner Nachbarin, deinem Nachbarn gerne mal zusprechen mit einem lauten Mäh. Wer traut sich das? Mäh! So machen die Schafe nämlich Mäh. Jesus spricht aber auch von einem anderen Hirten. Also spricht nicht nur von sich als Hirten, sondern erzählt auch von einem anderen Hirten. Und dieser Hirte ist ein Lohnarbeiter. Das ist noch ein altertümliches Wort, Lohnarbeiter, trifft es aber ganz gut. Die Schafe sind nicht sein Eigentum. Wenn ein wildes Tier die Herde angreift, ist er der Erste, der sich eigentlich in Sicherheit begibt. Er rennt auf einen Baum oder springt über einen Zaun, macht irgendwas. Hauptsache, das eigene Leben ist erstmal außer Gefahr. Und das Verrückte ist, er braucht auch keine Strafe vor dem Besitzer zu fürchten, dem die Schafe wirklich gehören. Denn nach dem alttestamentlichen Recht galt der Angriff eines Raubtiers als Fall höherer Gewalt. Das heißt, dafür musste der Lohnarbeiter nichts fürchten. Wenn er sagt, ja, es kam ein Tiger oder sonst irgendwas vorbei, ich konnte nichts machen, alle deine Schafe sind gerissen worden, kann ich nichts dafür. Fall höherer Gewalt. Ihn trifft also keine Schuld. Die Schafe zu hüten ist eben einfach nur sein Beruf, keine Beziehungssache. Und wenn ein Schaf aus der Herde fehlt, ist das noch lange kein Grund, deswegen schlecht zu schlafen. Dieser Hirte hat eben eine Arbeitsbeziehung zu den Schafen. Geld für Schafe hüten, nicht mehr und nicht weniger. Ihr kennt bestimmt, oder viele von euch kennen sicherlich die Bedeutung des lateinischen Wortes Pastor, was auch meine Berufsbezeichnung ist. Es bedeutet Hirte. Aber ich muss euch enttäuschen. Man darf von diesem Hirten, von diesem Lohnarbeiter, den Jesus hier beschreibt, keine Schlüsse auf menschliche Hirten ziehen. Kann man natürlich machen, damit tut man dem Text aber auch ein Stück weit Unrecht. Menschliche Hirten können uns zwar den Weg zeigen, den Weg zum guten Hirten zeigen, sie können uns auch motivieren, loszulaufen zum guten Hirten, aber sie sind eben nicht der gute Hirte, zu dem wir selbst gehen müssen. So sehr wir uns also nach einem guten Hirten für unsere Gemeinde sehen, uns Führung durch einen guten Hirten wünschen, die wahre Fülle des Lebens finden wir nur in der Gegenwart des einzig wahren guten Hirten, Jesus. Und dieser Hirte, von dem Jesus hier spricht, steht natürlich im direkten Vergleich zum wahren guten Hirten. Wer kann hier eigentlich bestehen? Welcher Pastor, welche Pastorin kann von sich behaupten, dass er oder sie bereit ist, für ihre Schafe, also ihre Gemeinde, zu sterben? Oder wer könnte von sich behaupten, dass er oder sie ihre Schafe auch nur annähernd so gut kennt, wie Jesus seine Schafe kennt? Oder im Schwabenländle brauche ich ja auch nicht zu erwähnen, wie wichtig eine angemessene Bezahlung für geleistete Arbeit ist. Wenn man schon ordentlich schafft, dann muss auch der Lohn ordentlich sein. Ohne Geld geht es eben nicht. Aber wenn dieser Hirte, von dem Jesus hier spricht, eben nicht für einen Menschen steht, warum wird er dann überhaupt erwähnt? Eine gute Frage. Dieser Hirte hat in dem Gleichnis nur einen Zweck: Jesus zu verherrlichen, uns zu zeigen, wie gut Jesus ist. Jesus zeigt uns, indem er beschreibt, wie dieser Hirte nicht ist, wie er selbst ist. Durch ihn können wir sehen, wie gut Jesus zu uns ist und warum nur er es verdient, der gute Hirte genannt zu werden. Und was ist jetzt eigentlich das Gute am guten Hirten und für wen ist es gut? Was das Gute am guten Hirten ist, können wir von Ostern her sehen und verstehen und annehmen. Zweimal spricht Jesus in diesem Text seine Bereitschaft aus, für die Schafe zu sterben. Eine doppelte Liebeserklärung des Hirten an seine Schafe. Zum einen ist diese Bereitschaft Ausdruck dafür, wie viel Jesus an seinen Schafen liegt, wie sehr er eine Beziehung zu ihnen möchte und wie gut er für sie sorgt. Und zum anderen können wir an der Bereitschaft Jesu seine Kraft und Göttlichkeit sehen. Er ist der Hirte, der nicht wegrennt, wenn es darauf ankommt, die Schafe zu beschützen. Im Gegenteil, wenn es darauf ankommt, für seine Schafe da zu sein, ist er da, sogar am Kreuz. Der Hirte stirbt für seine Schafe. Er nimmt den Tod, den die Schafe eigentlich erleiden hätten müssen, egal durch ein wildes Tier oder eben auch für uns gesprochen durch Sünde, den wir hätten erleiden müssen, nimmt er auf sich. Doch nicht nur für seine eigenen Schafe, sondern auch für die Schafe, die noch nicht zu seinem Stall gehören, noch nicht zur Herde gehören, auch für diese Schafe. Für die Schafe, die seinen Ruf zum ersten Mal hören und ihm folgen. Der Querbalken des Kreuzes, ihr könnt es an diesem Bild sehen, ich habe es so ein bisschen versucht nachzumalen, an diesem Querbalken des Kreuzes, an dem Jesus für uns hingenagelt worden ist, wo seine offenen Arme für uns hängen, die geben uns ein Bild dafür, wie gut der gute Hirte eben wirklich für uns ist. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Damit wir die Fülle haben, gab Jesus sein Leben. Doch der Tod, das hat nicht das letzte Wort. Das haben wir letzte Woche gefeiert. Jesus ist auferstanden. Und so sitzt der gute Hirte erhöht auf dem höchsten Thron. Und die Auferstehungskraft hat den Querbalken durchbrochen und der gute Hirte thront jetzt über dem Kreuz, an das er genagelt wurde. Jesus, der wahre gute Hirte für seine Schafe, aber auch für jedes einzelne Schaf. Dazu möchte ich euch ein Gleichnis lesen, das euch sicherlich aus dem Lukas-Evangelium bekannt ist, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Allerdings möchte ich das Gleichnis aus dem Thomas-Evangelium lesen. Also nicht aus dem Evangelium von Simeon Thomas, aber aus dem Evangelium von Thomas eben. Dort hat das Gleichnis nämlich einen anderen persönlichen Charakter. Es malt uns wunderbar vor Augen, wie der Hirte dem verlorenen Schaf nachläuft. Jesus sprach: Das Gleichnis gleicht einem, das Königreich gleicht einem Hirten, der 100 Schafe hatte. Eines von ihnen, das größte, verirrte sich. Er verließ die 99 und suchte nach dem einen, bis er es fand. Nachdem er sich so abgemüht hatte, sprach er zu dem Schaf: Ich liebe dich mehr als die 99. Jesus ist für jedes einzelne seiner Schafe der Hirte, der die 99 zurücklässt, um es zu finden. Jesus lässt also auch für dich 99 Schafe zurück. Er macht sich jederzeit auf den Weg, um dich zu suchen. Er scheut sich nicht vor dunklen Orten. Er beschützt dich vor Gefahren, indem er sich vor dich stellt. Und Jesus ist für jedes einzelne seiner Schafe der Hirte, der zu ihm sagt: Ich liebe dich mehr als die 99, für jede und jeden. Jesus offenbart also auch dir seine einzigartige Liebe, immer wieder aufs Neue. Seine Liebe für dich nimmt nicht ab. Von so einem Hirten möchte man gerne das Schaf sein. Als Schaf kann sich jeder nennen, der seine Stimme des Hirten gehört hat und ein entschiedenes Mäh als Antwort gegeben hat. Das bedeutet hier so viel wie: Hier bin ich, sei mein Hirte. Der Hirte ruft uns immer wieder aufs Neue. Das ist für uns immer wieder ein Zeichen, dass wir geliebt sind. Doch in unserer Zeit ist es oft gar nicht so leicht, die Stimme des guten Hirten von anderen zu unterscheiden. Das Leben ist so laut geworden. Zu viele Stimmen drängen auf uns ein. So vieles möchte uns führen und leiten und unser Hirte sein. Das Leben ist so vielschichtig geworden. Zu viele Wege liegen vor uns. Wo führt das hin? Wenn wir auf andere Stimmen hören und uns auf ihren Wegen führen lassen, dann führen sie uns oftmals so, wie der Lohnarbeiter seine Schafe hütet. Sie leiten uns, doch in schwierigen Lebenslagen tragen sie uns eben nicht. Dann laufen sie weg. Beispiele gibt es hierfür viele. Ups, da muss ich einmal schnell so. Freunde, die auf einmal ganz wenig Zeit für einen haben, wenn es einem schlecht geht und sich ein Stück abwenden. Vorher waren sie natürlich die größten Freunde, als es uns gut ging und haben immer viel Zeit mit uns verbracht. Doch dann kam diese eine Lebensphase, in der es uns schlecht ging, in der wir sie gebraucht hätten, und auf einmal waren sie irgendwie weg. Oder der Chef, der seine Angestellten eine schillernde Zukunft vor Augen malt, sie dann aber nach längerer Krankheit entlässt. Oder manchmal selbstkritisch betrachtet auch Gemeinde, in der Menschen aus unterschiedlichsten Gründen aus den Augen und somit aus dem Gedächtnis fallen, weil sie vielleicht länger mal nicht da gewesen sind und ihnen niemand nachgeht. Das waren Beispiele. Doch ich glaube, wir kennen alle solche Momente, in denen wir merken, dass wir vielleicht gerade auf nicht so einem guten Weg sind und die grüne Weide, auf der wir eigentlich gerne sein würden als Schaf, in ganz weite Ferne rückt. Und wir merken, dass wir uns eigentlich am Arbeitsplatz, auf der einsamen Couch oder vielleicht auch in der Suchtberatung wiederfinden. Und als Schaf ist man dann ganz schön verunsichert, ängstlich und weit weg von der Herde. Und dann wird einem vielleicht manchmal selbst klar: Ich bin das eine Schaf von 100, das sich verirrt hat. Und in solchen Situationen suchen wir dann oft selbst einen Ausweg. Wir versuchen mit eigenem Denken und nach eigenen Kräften unsere Lage zu verändern. Wir wollen es selber schaffen. Doch die Hilfe, die wir brauchen, kommt nicht von uns selbst, sondern vom guten Hirten. Er geht los und läuft uns nach. In Verzweiflung, Angst, Sinnlosigkeit, Einsamkeit, Anfechtung und Zweifel dürfen wir deshalb immer wieder ein entschiedenes "Nee, hier bin ich, sei mein Hirte" nach ihm rufen. Wenn wir nach ihm rufen, brauchen wir auch gar nicht mehr stark zu sein. Wir müssen nicht mehr der Mensch sein, der alles selber schafft. Wir dürfen vielmehr einfach Schaf sein und uns von ihm finden lassen. Wir können uns gewiss sein, dass der gute Hirte sich auf den Weg macht, um uns zu finden. Und er holt uns aus dem Grau des Lebens raus und führt uns auf die grüne Weide. Und vielleicht ist heute der Moment für dich gekommen, in dem du dich wieder aufs Neue vom guten Hirten finden lassen kannst. Wenn du verzweifelt bist, Angst hast oder nicht weißt, wie es weitergeht, dann rufe nach ihm. Er kommt. Vielleicht ist heute aber auch der Zeitpunkt gekommen, Jesus ganz neu als deinen Hirten anzunehmen. Zu oft lassen wir uns im Leben von Dingen lenken. Heute kannst du bekräftigen, dass du dich auf dem rechten Weg mit seinem Stab leiten lassen möchtest. Und vielleicht hast du die Führung des guten Hirten aber auch erst vor kurzem in deinem Leben neu entdeckt. Du hast erfahren, wie gut der gute Hirte wirklich ist und hast Grund zum Dank. Jesus ist der wahre gute Hirte. Er ist würdig, all unser Lob und unseren Dank zu empfangen. Egal wie es dir heute geht, du kannst so zum guten Hirten kommen, wie du bist. Du kannst "Mäh" zu ihm sagen. Er kennt dich durch und durch. Er möchte tiefe, innige Gemeinschaft mit dir. So wie der Vater seinen Sohn kennt, so kennt er dich. Was für ein Geschenk ist diese Beziehung. Amen.